Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte alle ganz herzlich grüßen mit einem Wort aus 2. Timotheus 4. Da heißt es im vorletzten Vers: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm gefüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie Gott es gefällt. Mit diesem Wort wünsche ich allen gottesreichen Segen in dieser Morgenstunde. Ich möchte auch noch einmal stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein kostbares und teures Wort haben. Und dass dein Wort uns ermahnt, dass dein Wort uns tröstet, dass dein Wort uns stärkt, dass uns dein Wort immer wieder Hinweise gibt, dafür preisen wir dich und danken dir von ganzem Herzen. Danke dir, dass du selbst, Herr Jesus, das lebendig gewordene Wort bist und dass du auch in dieser Morgenstunde in unserer Mitte bist, dass du uns beschenken willst aus deinem Wort heraus. Und wir bitten dich um einen großen Segen und loben und preisen dich dafür und geben dir die Ehre. Amen. Ja, wir hatten in der letzten Zeit nach der Losung in der Bibellese die sogenannten Pastoralbriefe. Die Pastoralbriefe sind ja Briefe, die von der modernen Theologie nicht so gerne gesehen werden. Sie sagen, ja, wir sind heute 2000 Jahre weiter und man muss die Dinge ein bisschen anders sehen. Die Zustände haben sich geändert, viele Dinge sind anders. Wir leben in einem anderen Zeitalter eigentlich. Aber wisst ihr, Gottes Wort ändert sich nie. Die Umstände, in denen wir leben, ändern sich. Wir leben nicht mehr im 18. oder 19. Jahrhundert, sondern im 21. Jahrhundert. Viele Dinge müssen wir anpassen, ganz klar. Aber Gott passt sich mit seinem Wort nie an uns an, sondern wir haben sein Wort. Und sein Wort ist maßgeblich. Wir haben die Pastoralbriefe wieder ganz neu etwas zu sagen gehabt. Und ich möchte aus dem Kapitel 3 von 2. Timotheus ein paar Verse vorlesen. Da heißt es: Doch du bist meiner Lehre gefolgt. Du hast dich an meinen Verhalten und an meinen Lebenszielen ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochien, Ikonien und Lystra widerfahren sind. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat der Herr mich gerettet. Über uns werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie Gott es gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen. Böse und betrügerische Menschen dagegen werden es immer schlimmer treiben, andere in die Irre zu führen und selbst irre geführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Und du bist von früher Kindheit an mit den heiligen Schriften vertraut, die dir die Wahrheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist und zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Soweit zunächst einmal dieser Text. Zunächst einmal ein paar Gedanken zu diesem 2. Timotheusbrief. Dieser 2. Timotheusbrief hat Paulus geschrieben, als er am Lebensende war. Der 2. Timotheusbrief ist so ein Stück Gedächtnis und Vermächtnis des Paulus, damals an Timotheus, aber auch an uns ganz persönlich. Und als Paulus diesen Brief geschrieben hat, da saß er im Gefängnis. Er war in Ketten, er war nicht frei. Und dennoch war er in seinem ganzen Wesen frei. Er möchte mit diesem Brief so ein Stück weit dem Timotheus so den Stab übergeben, dass er weitermacht in dieser Arbeit. Timotheus war sein geistlicher Sohn. Das müssen wir so sehen. Er ist wahrscheinlich nicht durch Paulus zum Glauben gekommen, sondern wahrscheinlich schon etwas früher. Durch die Großmutter, durch die Mutter, die er hatte, die jüdisch waren und die sehr fromm waren. Man hat ihn mitgenommen in die Synagogen, wahrscheinlich als er 5 oder 6 Jahre alt war. Er war also von Kindheit an, war er damit betraut mit dem Wort Gottes. Und Timotheus war etwas zurückhaltend. Und deswegen schreibt Paulus ihm wahrscheinlich auch diesen Brief. Wir würden vielleicht sagen etwas ängstlich, aber ich sehe ihn mehr als zurückhaltend, dass er mehr so in der zweiten Reihe war. Und Paulus konnte ihn sehr wohl für eigene Aufgaben einsetzen. Er schickte ihn an verschiedene Stellen, um doch zur Verordnung zu sorgen, die Gemeinde zu stärken, der Gemeinde Nutzen zu sein. Und er war zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Brief schrieb, in Ephesus. Paulus hatte ihn dahin beordert, das müssen wir sagen. Und er bittet eben diesen Timotheus: Timotheus, komm noch einmal, bevor ich mein Leben hier beende. Er hatte damit zu rechnen, dass er einen Kopf kürzer gemacht wurde. Er war Römer oder römischer Bürger und konnte nicht in die Arenen gebracht werden, sondern er musste enthauptet werden. Das war das Ziel der damaligen Gesetzsprechung. Aber komm noch einmal und bring mir ein paar Dinge mit, die dann in anderen Stellen auch aufgeführt werden. Der zweite Timotheusbrief erhält viele Anweisungen, überhaupt die Pastoralbriefe generell. Und deswegen werden sie auch nicht so gerne gelesen. Das sind welche Dinge wir uns verhalten müssen, wie die Ältesten, die Diakone sein sollen, wie ganze Menschengruppen behandelt werden sollen. Das steht alles in diesen Pastoralbriefen letztendlich drin. Und Paulus schenkt eben diesem Timotheus noch einmal einen schriftlichen Sache, um diese Dinge wirklich zu verinnerlichen, um sich darauf auch berufen zu können. Das war ihm ganz, ganz wichtig. In diesem dritten Kapitel des zweiten Timotheusbriefs geht es einmal um die Irrlehren, zum großen Teil, aber auch um genau das Gegenteil, wie eben Timotheus sich verhalten sollte. Und wir leben in einer Zeit heute eines gemeinschaftlichen Versagens in Kirchen und Gemeinden. Wenn man die ganze Kirchenlandschaft sieht, gibt es nur wenige Pluspunkte. Das meiste sind eigentlich Minuspunkte. Das muss man einfach einmal so sehen. Und wir sind eigentlich sehr weit von Glauben, vom wirklichen Glauben abgekommen. Das ist die Tatsache in den Kirchen und Gemeinden, in der heutigen ganzen Kirchenlandschaft, das muss man so sehen. Aber wahre Gläubige leben auch heute noch nach den Maßstäben der Bibel. Für sie ist die Bibel eben das Buch, wo sie sich darauf verlassen können und das, was Gott gesagt hat und autorisiert hat durch seinen guten und heiligen Geist. Und deswegen halten dann viele auch an einem gottesfürchtigen Leben feste. Und genau das will der zweite Timotheusbrief auch uns sagen, auch dieses dritte Kapitel, das muss man so sehen. Dieses dritte Kapitel ist besonders eine Prophetie, die der Apostel Paulus ausspricht, und zwar eine Prophetie, die auf die Endzeit hinzielt. Das muss man einmal so sehen. Und wenn wir die ersten Verse lesen aus diesem Kapitel, dann haben wir ein Bild eigentlich unserer heutigen Kirchengesellschaft. Wir haben ein ähnliches Bild im ersten Kapitel des Römerbriefes. Nur hier ist ein wichtiger Unterschied zu sehen. Im Römerbrief geht es um die Menschen, die Christus überhaupt nicht kennen, die mit der Gemeinde letztendlich nichts am Hut haben und die irgendwie draußen sind, noch gar nicht drinnen waren. Hier im zweiten Timotheusbrief geht es aber um die Menschen, die in den Gemeinden sind. Und wenn wir dann diese 19 Punkte lesen, die hier angegeben werden, dann müssen wir sagen, wir leben eigentlich im Zeitalter von Laodicea. Christus ist weitestgehend draußen, ist weitestgehend außerhalb der Gemeinden. Er klopft immer noch an, Wir werden immer noch Evangelisationen haben. Wir werden immer noch das Wort hören. Aber sind wir bereit, auf sein Klopfen zu reagieren, darauf zu antworten? Das ist eine ganz, ganz andere Frage, die wir einfach sehen müssen. Viele Menschen leben heute wirklich so, als wenn sie Christen wären. Sie machen mit, sie singen vielleicht im Chor mit, sie machen auch andere Dinge mit. Aber was ihnen fehlt, ist die persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus und das persönliche Kennen von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das ist der Mangel auch in unserer heutigen Zeit, das müssen wir einfach sehen. Aber Christus selbst alleine ist wirklich die Wahrheit. Und an dieser Wahrheit können wir uns nur anlehnen. Heute finden wir ein sehr verschärft, sehr schlechtes Denken. Wir finden sehr viel Scheinchristentum, das muss man so sehen. Auch in den Gemeinden, ich meine jetzt auch im Wesentlichen in den Gemeinden. Wir haben viele Heilsangebote, die uns gegeben werden, von verschiedenen Seiten aus, auch von verschiedenen Sekten aus, das muss man so sehen. Und wisst ihr, wir sehen viele Zeichen der Lüge in unserer Zeit, wie es die Bibel uns letztendlich sagt. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber wir hofieren eigentlich die Managementmethoden in den Gemeinden und nicht das, was eigentlich sein Wort sagt. Und ich denke, dass eine Schieflage in den Kirchen und Gemeinden durchaus zu verkennen ist. Wenn wir selbst den Evangeliumsrundfunk hören, ich höre ihn manchmal, wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht weggehen kann, dann muss ich manchmal sagen, auch hier sind manche Mängel mittlerweile zu sehen. Auch da orientiert man sich viel stärker an der Welt, anstatt an seinem Wort. Auch diese Dinge muss man einfach so sehen. Im krassen Gegensatz zu diesen Dingen steht das Leben des Apostel Paulus und ich muss sagen, auch das Leben von Timotheus. Und Paulus sagt diesem jungen Bruder Timotheus eigentlich, lieber Timotheus, du kennst mich von Anfang an. Du bist von Anfang an im Wort Gottes unterrichtet worden, du kennst die Dinge. Du hast gesehen, was mir passiert ist hier, auch in der Verfolgung, wie man mit mir umgegangen ist. Du hast gesehen, wie ich damit fertig geworden bin durch die Kraft Gottes, der mich geleitet hat, aus allem herausgeholt hat. Du hast die ganzen Dinge gesehen und die Punkte, die ich dir jetzt nenne, lieber Timotheus, würde ich mal sagen, ich könnte auch sagen, liebe Gemeinde, diese Punkte kannst du an mir sehen. Die sind wirklich klasse, da kann keiner was dran rütteln. Und lieber Timotheus, du hast diese Dinge selbst mitgemacht. Du bist Jahre mit mir gegangen, du hast die Reisen mit mir gemacht und du hast gesehen, dass diese Dinge im Einklang mit der Schrift letztendlich sind. Und deswegen sagt er diesem Timotheus, lieber Timotheus, du bist mir nachgefolgt. Und mit diesem Satz sagt Paulus eigentlich dem Timotheus einmal einen Dank aus, dass er mitgegangen ist, dass er alles mitgemacht hat, dass er mitgelitten hat, dass er vielleicht mitgehungert hat, dass er viele Dinge mitmachen musste, die eben Paulus auch mitgemacht worden ist. Dass sie rausgeschmissen worden sind, dass sie weitergemacht haben an anderer Stelle. Lieber Timotheus, das hast du alles mitbekommen. Aber ich möchte dir auch sagen, halte fest daran. Diese Dinge sind ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass du es hast, sondern dass du es auch wirklich behältst. Dass du es nicht einfach weggibst. Gottes Gnade hatte Paulus dazu befähigt, alles das zu sein, was er dem Timotheus schrieb. Befähigt Gottes Gnade auch dich und mich, das zu sein, was wir sein sollen und was sein Wort uns letztendlich sagt. Und ich muss sagen, ich sage das mir ganz persönlich auch, nicht nur euch, sondern ich sage mir das ganz persönlich, dass ich an diesen Dingen immer wieder zu lernen habe. Und dass ich immer wieder auf Punkte komme, wo ich sage, da hast du wirklich noch einen Nachholbedarf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr seid ja vielleicht reifer, aber ich bin das dann wahrscheinlich nicht. Und wisst ihr, wenn man das hier sieht, was er nachgefolgt in Treue und Gehorsam eben dem Herrn nach. So wie Josua Mose gefolgt ist oder Elisa Elias gefolgt ist, ihn als Beispiel genommen haben, so folgte eben Timotheus auch diesem Paulus nach. Er sagt damit auch, dass sein leibliches und geistliches Nachfolgen da ist und dass er auch weiterhin ihm nachfolgen würde, auch in den Sonderaufgaben, die er ihm immer wieder gegeben hat und die er immer wieder zur Zufriedenheit auch erledigt hat. Dass es das sorgfältige Festhalten an der Lehre war, übrigens im Wesentlichen damals am Alten Testament, das Neue war nämlich nur stückweise da, das Alte Testament war komplett, das Neue Testament war nur in den Anfängen erst da. Die wurden Paulus erst offenbart und er hat uns sie in diesen Briefen erst gegeben. Und dass sie gemeinsam dem Herrn nachgefolgt sind in allen Dingen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen und andere Briefe, dann sehen wir, welche Schwierigkeiten sie damals hatten. Schwierigkeiten, die wir uns heute eigentlich gar nicht vorstellen können. Wenn wir 2. Korinther 11 lesen, da ist eine ganze Latte, was Paulus widerfahren ist. Schiffbruch, Schläge, gesteinigt, die Schwierigkeiten mit den Gemeinden, die da waren, mit einzelnen Personen auch. Er hatte Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, das muss man so sehen. Und dann sagt er dem Timotheus, halte doch fest an der Lehre. Das ist das Allererste, was er ihm sagt. Halte fest an der Lehre. Timotheus hat die Verkündigung des Paulus erfasst. Und er hatte sie nicht nur mit dem Kopf erfasst, möchte mal ganz deutlich sein, sondern er hatte sie auch mit dem Herzen erfasst. Er hatte die Lehre, die Paulus verkündigte und die Paulus auch teilweise geschenkt worden ist, wirklich mit dem ganzen Herzen, ich möchte mal sagen, aufgesogen. Er war in dieser Lehre mit drin und er hat dem Paulus damit auch gedient. Und diese Lehre enthält auch für uns die wichtigsten Dinge. Das ist zunächst einmal, dass Jesus überhaupt Mensch geworden ist, dass er über diese Erde gegangen ist, dass er uns verstehen kann in allen Dingen. Das bedeutet auch, dass er Zeichen und Wunder getan hat, Wunder, die kein anderer getan hat, in vielfacher Weise. Er hat manchmal Wunder getan, wo es dann heißt, und er heilte alle oder er heilte viele. Die werden gar nicht alle genannt, die Wunder, es sind nur einzelne, die genannt werden. Er hat Wunder getan, die eigentlich unmöglich waren, einem Blinden, der nie sehen konnte, das Augenlicht geöffnet. Wir wissen noch nicht immer, ob er auch Äpfel gehabt hat, in diesem Sinne. Er hat Tote aufgeweckt, wo der Geist längst weg war. Die stanken schon, Lazarus. Dinge, die Jesus getan hat, er hat den Menschen wohlgetan. Und er hat ihnen immer wieder das Reich Gottes vor Augen gestellt. Das war seine Hauptaufgabe, die Menschen auf das Reich Gottes aufmerksam zu machen, sie aufmerksam zu machen, dass ihr Leben so ohne Gott nicht in Ordnung ist, sondern dass sie ihr Leben in Ordnung bringen müssten und dass es einen Weg gibt, durch ihn, durch den Glauben an ihn, wirklich gerettet zu werden. Diese Dinge, das hat er ihnen immer wieder gesagt. Er hat ihnen von dem Leiden, von dem Kreuz erzählt, das auf ihn wartete. Sie haben es zwar nicht begriffen und nicht geglaubt, aber das waren wichtige Dinge, dass er unsere Schuld, deine und meine Schuld, mitgenommen hat an das Fluchhals. Dass er den Fluch beseitigt hatte, der durch den Sündenfall auf diese Menschen überhaupt gekommen war und über die ganze Kreatur. Das hat er alles getan. Er ist gestorben um deines und meines Willen, aus Liebe zu dir, ganz klar. Und da kommt eigentlich das Größte, Gott hat ihn auferweckt aus den Toten. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Christentums, die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die größte Kraft, die Gott aufgewendet hat, um Jesus aus den Toten herauszuholen und ihn zur Rechten, zu seiner Seite hinzusetzen. Das heißt, die Himmelfahrt und die Hinsetzung zur Rechten ist eigentlich das Größte. Und er hat ihnen immer wieder gesagt, Jesus, komm wieder. Wenn wir das Mahl feiern, werden wir jedes Mal daran erinnert, bis dass er kommt. Er kommt wieder. Und wir gehen dieser Zeit sehr schnell entgegen. Wir stehen ganz kurz davor. Und diese Schau hat damals Paulus schon gehabt. Aber er hat auch andere Themen genannt, wie Buße. Das hören wir heute nicht mehr so gern. Ich weiß, das ist ein Fremdwort geworden. Nein, Buße ist das Zentrale, dass wir Buße tun müssen, dass wir unsere Sünden erkennen müssen, dass wir sehen müssen, wo stehen wir eigentlich. Und durch die Buße eben die Umkehr, aber auch die Vergebung, die wir erlangen können durch den Glauben an Jesus Christus, dass er uns grundsätzlich alle Schuld vergibt. Und wisst ihr, ich muss immer wieder des Abends sagen, Herr, vergib mir das, was ich verkehrt gemacht habe. Heute noch, jeden Tag. Ja, auch die Dinge, die ich nicht weiß, die ich vergessen habe oder die mir gar nicht bewusst sind, bitte vergib mir diese Dinge. Ich habe das immer wieder nötig. Das muss ich so sagen. Er nimmt dann auch Dinge der Heiligung, dass wir wachsen dürfen im Glauben, dass wir ihm immer ähnlicher werden dürfen. Auch diese Dinge, die gehören letztendlich zu der Lehre mit dazu. Auch das muss man letztendlich so sehen. Und das Zweite, das genauso wichtig ist und das genauso gut dazugehört, ist das Leben. Das Leben oder das Sein, die Lebensführung muss mit dem Wort im Einklang stehen. Wisst ihr, bei mir geht das manchmal so ein bisschen auseinander. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Stimmt Wort und Leben immer überein? Ich denke, absolut stimmt das bei keinem Menschen immer überein. Aber die Schere sollte immer mehr zusammengehen. Das heißt, wir sollen ihm immer mehr gleichen, immer mehr ähnlicher werden. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das so sehen. Und das bedeutet eigentlich im Glaubensgehorsam leben. Ja, Gehorsam ist sowieso so ein Fremdwort, vor allen Dingen, wenn man den Kindern was sagt. Das habe ich meinem Enkel auch gesagt, mach mal diese Arbeit und dann legst du mir die Sachen schön dahin, damit ich die morgen weitermachen kann. Und am nächsten Tag durfte ich alles wieder zusammensuchen. Das hat er zweimal gemacht, dann habe ich gesagt, weißt du was, geh nach Hause, ich kann dich nicht gebrauchen. Gehorsam. Ich denke, Paulus und Timotheus, sie waren gehorsam dem Wirken Gottes gegenüber und sie lebten möglichst so, wie es das Wort vorgeschrieben hat. Wie das Wort es ihnen sagte, wie es ihnen aufgeschlossen wurde. Sie waren mit den Grundsätzen der Bibel letztendlich im Einklang. Und das ist für mich immer noch ein Ding, wo ich dran lerne. Ich bin nicht perfekt. Das nächste war im Streben. Oder in der Zielsetzung, welche Ziele hatten die beiden denn? Oder Paulus, welche Ziele hatte Paulus denn? Er lebte doch auf ein Ziel zu, nicht nur in der Herrlichkeit zu sein, sondern auch hier die Arbeit zu tun. Das waren Ziele notwendig und da war die Lebensführung natürlich ein wichtiger Punkt, aber die Ziele ebenfalls. Paulus brannte darauf, neue Gemeinden zu gründen. Brannte darauf, die Menschen anzusprechen und auf Jesus hinzuweisen. Ihnen zu sagen, das Heil ist alleine nur in Jesus Christus, dem Retter, zu finden und nirgendwo anders. Und das hat Paulus in seiner ganzen Karriere als Nachfolger Jesu getan, bis zuletzt. Und wisst ihr, das hat er auch getan im Gefängnis. Er war mindestens 4 Jahre im Gefängnis. Und da hat er versucht, die Menschen, die um ihn herum waren im Gefängnis und von Jesus noch nichts wussten, ihnen die Botschaft nahezubringen. Er hat den Menschen, die ihn verhört haben und die über ihn bestimmten, selbst den Kaisern, hat er die Botschaft von Jesus gesagt. Und er nutzte alle Gelegenheiten, den Menschen von Jesus zu erzählen, sie auf ihn hinzuweisen. Wisst ihr, da habe ich manchmal auch meinen Nachholbedarf. Ich rede auch gerne davon und ich sage den Menschen auch was, aber sind wir immer bereit, zu allen Gelegenheiten ihnen von Jesus weiterzusagen? Und ihr merkt, ich habe selber in vielen Punkten, wo ich noch durchaus wachsen darf und wachsen kann. Ich brauche das immer noch. Und dann sagt er im Glauben. Glaube ist die Quelle und der Kern unseres Christseins. Glaube bedeutet, dass wir eine Verbindung zu dem Herrn Jesus haben. Er ist zu uns und wir zu ihm. Dass wir mit allen Dingen kommen dürfen. Glaube ist nicht nur ein Wahrhalten von verschiedenen Dingen, sondern Glaube ist eine Beziehungssache. Eine Beziehung, ganz einfach eine Beziehung zu dem Herrn Jesus. Eine persönliche Beziehung. Und zwar eine persönliche Beziehung in allen Lebenssituationen. In den guten, da schlagen wir uns selber drauf. Oh, das hast du aber prima gemacht. Wie ist es denn in den schwierigen Situationen? Auch da brauchen wir ihn. Wir brauchen ihn immer. Und im Glauben bedeutet eigentlich eine ganze Hingabe an den Herrn Jesus. Ich habe so einen schönen Satz mal gehört. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und ich glaube, da ist etwas dran. Wir sollen ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Nicht nur teilweise, sondern ganz. Das heißt, ein unablässiger Umgang in allen Lebenslagen. Da, wo es mir gut geht, dürfen wir ihn loben und preisen. Danke, dass es mir so gut geht. Kann ich auch immer wieder sagen, wie geht es dir? Ich sage, prima, was soll ich klagen? Ich habe das, was ich brauche, der schenkt mir das. Vielen Dank. Ich bin soweit gesund und viele andere Dinge. Ich kann nur sagen, Herr, ich preise dich dafür. Gebe dir die Ehre. Und ich darf ihm auch danken, wenn mir ein Übel widerfährt. Ich bin vor einiger Zeit gefallen, und zwar ganz fies gefallen, muss ich sagen, so auf den Rücken mit. Wisst ihr, was ich das Erste gemacht habe, als ich aufstand und habe gemerkt, mir sind keine Knochen gebrochen, habe ich gesagt, Herr, dank dir, dass du mich bewahrt hast. Das war das Allererste. Und ich denke, wir dürfen ihn auch in den schwierigen Situationen, wo uns Dinge widerfahren, die uns nicht passen, ihm einfach danken, dass er mit dabei ist. Paulus sagt, er hat mir aus allen Dingen herausgeholfen. Er hatte viele Schwierigkeiten. Er war bis an den Tod gekommen und er hat mir herausgeholfen. Und wisst ihr, Gott erspart uns nicht die Schwierigkeiten. Nie. Sondern er lässt Schwierigkeiten auch zu in unserem Leben, um geprüft zu werden. Damit wir stärker werden, auch im Glauben, in vielen Dingen. Aber ist in den Schwierigkeiten noch mit uns dabei. Wenn du durch Wasser gehst, die Fluten werden dich nicht ertränken. Wenn du durch Feuer gehst, die Flammen werden dich nicht versengen. Ich bin bei dir, weil ich dich lieb habe. Das dürfen wir auch ganz klar und ganz deutlich sehen. Und wisst ihr, so hat das Paulus dann auch immer wieder erlebt, auch in den schwierigen Sachen. Er hatte immer ein unerschütterliches Vertrauen auf den Herrn. Er wusste, er bringt mich durch. Und deswegen, nur deswegen, konnte Paulus diese Missionsreisen machen. Konnte er den Widerstand immer wieder standhalten. Konnte er dem immer etwas, den Glauben, entgegensetzen. Und was zu diesem Glauben auch gehört, für Paulus ganz wichtig, lesen wir fast in allen Briefen, seine Gebete für die Gemeinden und für die Menschen. Das war ihm ein ganz wichtiger Punkt, die Fürbitte für andere. Sind wir da auch so treu, wie Paulus das war? Was uns heute fehlt, vielfach fehlt, sind Väter und Mütter, die uns das vorleben. Wir haben nicht sehr viele Vorbilder. Ich meine jetzt noch nicht mal die Politik, da haben wir sowieso keine. Ich wüsste zumindest nicht viele. Aber auch in den Gemeinden haben wir da die Vorbilder, die immer da sind. Die Säulen, die Dinge tragen, die auch die Geschwister mittragen. Und dann sagt er auch in Langmut. Langmut ist Ausdauer in Hoffnung, könnte man so sagen. Langmut. Paulus gab nicht schnell auf. Die haben den irgendwo aus dem Ort rausgeschmissen. Der ging direkt im nächsten Ort, machte der weiter. Die haben den gesteinigt und er ging nicht viel weiter. Sobald er konnte, hat er wieder weitergemacht. Langmut. Und wisst ihr, Langmut ist nicht nur da zu sehen, sondern auch Langmut mit den jungen Bekehrten zum Beispiel. Ist ja schön, wenn sich Menschen bekehren, wenn wir evangelisieren. Aber was machen wir, wenn sie jung bekehrt sind? Sie brauchen Nahrung, sie brauchen Speise, sie brauchen Wegweisung, sie brauchen, ich möchte mal sagen, an die Hand nehmen. Diese Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und das sind Dinge, die meistens ziemlich vernachlässigt werden. Ich möchte es mal so sagen. Langmut, ja, mit den Widersachern. Wie gehe ich mit denen um? Wenn ich angegriffen werde von Menschen und die mir nicht gerade gut gesonnen sind, wie gehe ich damit um? Segne ich sie? Bete ich für sie? Oder schlage ich zurück? Das kann ich auch. Wie ist es mit Vertreibungen? Paulus brach den Feldzug nicht ab. Er hat die Reisen weitergemacht, eben an anderen Stellen, aber er hat weitergearbeitet. Auch durch diesen Schwierigkeiten. Und dann in Liebe. Heute war in der Bibellese 1. Korinther 13. Ein wunderschönes Kapitel. Und genau das hat Paulus eigentlich auch erlebt. Er war ein besonderes Werkzeug der Liebe den Menschen gegenüber. Und auch in seinen Briefen an uns, ganz persönlich. Wir dürfen es ganz persönlich nehmen, was Paulus uns so schreibt. Wir dürfen das verinnerlichen, wirklich verinnerlichen. Und Paulus sagt an anderer Stelle, die Liebe Christi dringet mich also. Die Liebe Christi dringt mich. Sind wir auch bereit, in der Liebe Christi weiterzugehen, vielleicht den zweiten, den dritten Schritt zu tun? Oder gehen wir nur den minimalen Schritt, das ist dann halt so eine Frage. Und wisst ihr, in dieser Liebe konnten sie Dinge ertragen, da kann man nur staunen. Dann kriegen sie ein Gesicht und sagen, komm hier rüber nach Europa, let's go West. Und eigentlich müssten sie offene Türen haben, haben sie auch, aber im Gefängnis. Angekettet, im Stock steht extra da. Und dann konnten sie einfach sagen, Herr, was hast du eigentlich mit mir gemacht? Jetzt bin ich ganz unten. Was soll ich denn jetzt noch machen? Dann heißt es, Paulus und Silas lobten den Herrn und Gott reagierte darauf. Der sprengte die Türen auf, der sprengte ihre Ketten und er sorgte dafür, dass die erste Gemeinde in Philippi entstand. Eine Gemeinde, die ihn immer wieder unterstützt hat. Gott macht keine Fehler, auch in den Schwierigkeiten unseres Lebens nicht. Und ich muss sagen, ich bin auch durch eine Krankheit zum Glauben gekommen. Gott braucht auch diese Dinge, um mit uns reden zu können. Und dann sagt er noch in Geduld. Könnt ihr sagen Ausdauer oder Standhaftigkeit oder so in diese Richtung. Und zwar Geduld auch in Verfolgungen, in Leiden. Und die hat Paulus ja auch jede Menge erlebt. Paulus war Sonderbeauftragter, eigentlich von Gott auserwählt, speziell auserwählt, den Heiden, den Völkern das Evangelium zu kündigen. Die Jünger waren dafür berufen, das den Juden zu sagen, Paulus eben auch für die Heiden. Und das hat ihm sehr viel Kampf und Anfechtungen, das muss man einfach sagen, gekostet. Deswegen war er jahrelang in Untersuchungshaft, er hatte immer wieder Schwierigkeiten wegen des Evangeliums, das muss man auch so sehen. Aber wenn möglich, evangelisierte er wieder im Gefängnis. Also wenn er nicht draußen sein konnte, dann muss ich drinnen irgendetwas machen. Und vor allen Dingen in dieser Geduld schrieb er sehr viele Briefe. Er hat viel mehr Briefe geschrieben, als wir in der Bibel haben. Aber die Briefe, die wir von Paulus in der Bibel haben, sind von Gott autorisiert. die hat Gott so gewollt. Das ist der Liebesbrief Gottes auch an uns. Und zwar das Alte und das Neue Testament, die gehören zusammen. Die kann man nicht auseinanderreißen. Das Neue Testament erklärt das Alte und umgekehrt ebenfalls. Da haben wir die Bilder schon letztendlich drin. Er schrieb Briefe an Gemeinde, an Einzelpersonen. Er hatte Zeit als Fürbitte für Gemeinde zu beten, selbst die er noch nie besucht hatte. So viel wir wissen, war er zum Beispiel nie in Kolossea. Er schreibt einen ganz hervorragenden und herrlichen Brief an die Gemeinde in Kolossea. Einer meiner Lieblingsbriefe, muss ich einfach sagen, weil hier die Größe Jesu in besonderer Weise auch hervortritt. Und wisst ihr, das hat Timotheus alles gesehen. Das hat Timotheus mitbekommen. Er ist ja mitgegangen, er hat auch mitgelitten mit diesem Paulus. Und das hat diesen Timotheus ganz sicher auch geprägt. Und da hat er gesagt, auch in Verfolgung, auch in Leiden. Und er zählte drei Dinge auf, die Timotheus eigentlich schon wusste, bevor er mit Paulus gegangen ist, von der ersten Missionsreise, was ihm da passiert ist. Und er zählt die Orte auf und die kannte Timotheus aus eigener Erfahrung. Und dennoch ist Timotheus mit diesem Paulus gegangen ab der zweiten Missionsreise. Er sagte, wenn Paulus das passiert, dann ist der Herr doch stark genug, auch mir zu helfen, durch Schwierigkeiten hindurchzubringen. Und deswegen konnte er Paulus folgen. Und deswegen konnte er damit dem Herrn folgen. Und deswegen konnte er auch diese Sonderaufträge des Paulus durchziehen. Er war zum Beispiel mehrere Jahre in Ephesus und anderen Stellen, wo er einen guten Dienst getan hatte. Das muss man wirklich so sehen. In Verfolgung und Leiden. Und da bin ich an einem Punkt, wie ist es eigentlich mit den verfolgten Christen? Millionen von Christen werden verfolgt zurzeit, weltweit. Schauen wir die islamischen Länder, schauen wir China und andere Dinge an, wo wirklich Christ verkündet wird, werden sie auch verfolgt. Wie ist es denn mit uns? Wir haben das Glück, dass wir noch nicht verfolgt werden, aber wenn wir Jesus Christus konsequent verkündigen, werden wir auch angegriffen. Ja, so eng darfst du das gar nicht sehen. Ja, das war damals so, das musst du ganz anders sehen heute. Ach, weißt du, das ist alles so wischiwaschi, das glaubt sowieso keiner, was in der Bibel steht. Und da kann man so und so sehen und viele andere Dinge. Und man hält es so ein bisschen manchmal für verrückt. Übrigens sind wir verrückt. Von der Seite des Vertilgens, von der Seite des Bösen auf die Seite der Gnade. Wir sind auf der Gnadenseite. Wirklich verrückt worden. Aus dem Tod heraus in das Leben. Verrückt. Ja, wir sind ein Stück weit verrückt. Und das sagt die Menschen uns auch. Und wenn wir uns an die ehemalige DDR erinnern, dann weiß ich von vielen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, dass ihre Kinder, eben weil sie verrückt waren, weil sie gläubig waren, eben die Kinder nicht studieren konnten, dass sie keine höheren Schule besuchen durften und dass sie Schwierigkeiten noch und nöcher hatten. Das weiß ich authentisch. Wie sieht es denn aus? Wir haben es ja hier noch gut, ganz klar. Aber glaubt mir, dass die Verfolgungen auch zunehmen werden. Wenn wir die Politik und alles betrachten, dann sehen wir, dass die Daumenschrauben immer mehr angezogen werden. Und das sagt die Bibel auch. Es kommt noch viel, viel schlimmer. Und wenn wir die letzten Zeiten sehen, und da kommen wir als Gemeinde, wenn wir zur Gemeinde gehören, gar nicht hinein, aber die da drin sind, was die durchmachen müssen, das ist einmal die Offenbarung Kapitel 6 bis Anfang Kapitel 19. Da sind Dinge drin, die möchten wir gar nicht mehr erleben. Und wisst ihr, das ist es, die Frommen, die werden von den Frommen verfolgt. Wenn wir die Kirchengeschichte sehen, da dann sehen wir, dass die gläubigen Menschen verfolgt wurden von der Kirche, dass die Verbrennungen durchgeführt wurden von den Kirchen, von der Obrigkeit in der Kirche. Und das wird auch immer so bleiben. Da, wo wir wirklich treu zu dem Herrn stehen, da sind wir den anderen ein Dorn im Auge. Und das ist auch heute so. Hier, da werden wir heute schon angefochten werden, aber es wird noch viel, viel schlimmer kommen. Und deswegen sagt Paulus ganz klar, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleib dabei. Lass dich nicht abbringen von irgendwelchen anderen Ideen, von irgendwelchen anderen Dingen. Halte treu an dem Wort Gottes fest, das ist das einzig Wahre, das dich durchbringt in die Ewigkeit. In die Ewigkeit bei dem Herrn zu sein. Im Himmel, nicht in der Hölle. Auch da haben wir Ewigkeit. Aber da zu sein bei ihm, wo uns alles das gegeben wird, was uns die Bibel letztendlich sagt. Tu das, bleib dabei, halte fest an dem, was du hast. Halte fest an Jesus. Er ist das sichere Anker für alle Dinge. Und je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, umso schlimmer werden die Dinge sein. Die Frommen, die werden die wirklich Gläubigen bedrängen. Und wisst ihr, das ist eigentlich ganz logisch. Wenn ich fromm lebe, bin ich den anderen ein Dorn, weil sie merken, dass sie böse sind. Und da gibt es letztendlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich kehre um, tue Buße, komme zu dem Herrn, oder ich versuche, den anderen zu vernichten. Ihm Schwierigkeiten in den Weg zu legen, soweit das eben möglich ist. Das können wir nämlich nicht vertragen, wenn wir abgestempelt werden. Wisst ihr, wenn ich einen krummen Stock habe und stelle ihn gerade daneben, dann sehen wir, dass der eine krumm ist. Der braucht gar nicht so viel verzogen zu sein. Gegen einen geraden Stock ist er auf jeden Fall krumm. Und das mögen Menschen nicht. Noch nie gemocht. Und deswegen sind sie dem, der gerade ist, böse gegenüber. Auf jeden Fall. Und da sagt Paulus, halte fest, bleibe an der Schrift stehen. Die Schrift gibt dir alles, was du brauchst. Auch in den schwierigen Situationen, selbst in Verfolgung, in Leid. Ich bin dein Halt. Ich rette dich aus allen heraus. Und ich errette dich und bringe dich auch in die ewige Herrlichkeit. Das dürfen wir ganz so wissen. Und in diesem Sinne haben wir eine wunderbare Hilfe in seinem Wort. Sein Wort ist uns letztendlich alles, und zwar das Alte und das Neue Testament. Timotheus kannte das Alte Testament. Das Neue, wie gesagt, war erst in den Anfängen da. Paulus hatte ihm aber viele Dinge gezeigt. Paulus hat ja viele Dinge geschenkt bekommen von dem Herrn. Manchmal wissen wir gar nicht, wie Gott das gemacht hat. Aber er hat ihm diese Dinge gegeben. Paulus hat sie niedergeschrieben für uns. Er hat uns gezeigt, was einfach Sache ist. Und wisst ihr, das hat Timotheus dann auch verinnerlicht. Diese ganzen Dinge, die im Neuen Testament sind. Und heute gilt uns das Alte und das Neue Testament, daran festzuhalten. Weil es Gottes Wort ist, weil er es gesagt hat, weil er uns damit in seiner Liebe zeigen will, was einfach Sache ist, wie wir leben sollen, wie wir das Ziel erreichen, bei ihm zu sein. Und wie wir anderen Menschen vielleicht auch ein Vorbild letztendlich sein dürfen. Die Heilige Schrift ist uns immer wieder zum Trost und zur Stärkung gegeben. Ich kann nur sagen, wenn wir Schwierigkeiten haben, lest einmal die Psalmen durch. Die Menschen haben zu Gott geschrien. Die haben zu Gott gerufen. Und Gott hat darauf geantwortet. Wenn wir die Psalmen von David lesen, David hatte viele Schwierigkeiten, die er bekommen hat, aber auch die er selbst verschuldet hat. Und er hat zu Gott gerufen. Und Und andere haben zu Gott gerufen und Gott hat gehört und hat darauf reagiert in seiner ganz großen Liebe. Trost, Stärkung brauchen wir immer wieder neu. Wir brauchen die Aufforderung, uns nach Dingen zu richten. Wir dürfen die Aufforderung, wir brauchen die Ermahnung, wir brauchen die Hilfe aus seinem Wort. Immer wieder neu. Ich weiß nicht, ich brauche sie zumindest immer wieder neu. Und deswegen komme ich mit Losung und Lehrtext nicht aus. Ich brauche ein bisschen kräftigere und mehr Kost für mein Leben, das muss ich wirklich so sagen. Und das ist diesem Timotheus alles anvertraut worden von Paulus. Er hat ihn mitgenommen. Und wisst ihr, mein Vater hat das früher praktiziert, als er die Blockholzarbeit gemacht hat nach dem Krieg. Er hat samstags immer Besuche gemacht bei Leuten, die Schwierigkeiten hatten oder Angehörige waren. Und er hat immer ein oder zwei Brüder mitgenommen, die lernen konnten, wie man damit umgeht. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit und das hat eben Paulus auch gemacht. Das Geschenk der Heiligen Schrift. Wir dürfen an der Heiligen Schrift prüfen, stimmt mein Leben mit dem überein? Oder stimmt es nicht überein? Wir dürfen immer wieder prüfen, ob das, was gesagt wird, was gehört, ihr dürft das heute Morgen auch prüfen. Stimmt das? Stimmt das, was ich gesagt habe? Lest es durch, prüft es. Lest dieses Kapitel 3 einmal durch. Und ihr werdet sehen. Ich hätte Angst, ich sage es mal ganz bewusst, ich hätte Angst, euch was zu sagen, was ich nicht vertreten kann, was die Schrift nicht sagt. Gott wird mich danach fragen, er wird danach richten, ob ich das wirklich gesagt habe. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, prüft das immer wieder neu. Lasst euch nicht irgendwas erzählen, sondern prüft es wirklich. Das Alte und das Neue Testament ist das von Gott inspirierte und autorisierte Wort an dich und an mich, an die Menschheit ganz allgemein. Das müssen wir so wirklich so sehen. Es ist verbindlich in all unseren Lebenslagen, ob wir sie jetzt im Augenblick mögen oder nicht mögen. Es geht im Leben rauf, runter, also bei mir auch. Ich habe auch tiefe Täler da drin, keine Sorge, kriege ich auch. Die Frage ist, wie gehen wir in den tiefen Tälern letztendlich damit um? Timotheus kannte Paulus auf das Allerbeste. Er hatte Paulus auch studiert. Er hat gesehen, wie er gelebt hat, wie er alles gemacht hat, wie er da durchgekommen ist durch diese Schwierigkeiten. Er war für ihn der Gewährsmann, wo er wirklich lernen konnte. Er hat seine Sorgfalt gesehen. Er hat seine Zuverlässigkeit gesehen, die er hatte, und er wurde damit ebenfalls zuverlässig. Und er hat auch die Gebundenheit an das Wort gesehen, dass er das wirklich lebte und ausführte, was er wirklich verkündigte. Und er hatte sein Wort als Maßstab genommen für die Ausrichtung seines Lebens. Kennst du auch sein Wort? Lebst du auch nach diesen Maßstäben? Dann bist du ein echter Nachfolger des Herrn. Ich möchte uns nochmal die Verse durchlesen. Doch du hast meiner Lehre gefolgt. Du hast dich an meinem Verhalten und an meinen Lebenszielen ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochien, Ikonien und Lystra widerfahren sind. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat der Herr mich gerettet. Übrigens werden alle, die sich zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie Gott es gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen. Böse und betrügerische Menschen dagegen werden es immer schlimmer treiben, andere in die Irre zu führen und selbst irregeführt zu werden. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit mit den heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig sind, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Amen. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich danken, auch für dein Wort, das wir heute Morgen betrachten durften. Wenn es auch nicht ganz einfach ist, aber Herr, du redest dadurch zu uns. Und dafür preisen wir dich und danken dir, dass du es tust. Wir danken dir aber auch, dass du uns erkauft und erlöst hast durch dein kostbares und teures Blut und dass wir mit dir gehen dürfen, dass du uns bringst zum Ziel. Wir preisen dich und geben dir die Ehre. Amen.